Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, hier hingekommen seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Gottesdienst. Ich habe letztens was Interessantes gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Irgendein schlauen Buch, was ich gelesen habe. Und da haben so drei Pädagogen darüber diskutiert oder gesprochen, wann Erziehung eigentlich anfängt. Was meint ihr denn? Ab wann fängt Erziehung an? Oh, eine macht schon so. Rebecca? Im Mutterleib, okay. Haben wir noch irgendwelche Überlegungen? Ihr guckt so. Angespannt. Okay, ja, Rebeccas Voting im Mutterleib, ja, als gute Pädagogin. Genau, die haben diskutiert und der eine hat sich gesagt, Erziehung fängt an dem Zeitpunkt an, an dem sich das Kind seiner selbst bewusst ist. So, dann meint der andere, ja, ich glaube, wie Rebecca das auch glaubt, Erziehung fängt im Mutterleib schon an. Und dann meint der andere, nee, Erziehung fängt 60 Jahre vorher an. Gut, ich weiß nicht, das ist so ein steht auch nicht irgendwie im Pastorenhandbuch jetzt, diese Einleitung oder so, aber das klingt irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen komisch oder so ein bisschen, so künstlich, aber diese Geschichte, finde ich, hat so einen Wahrheitspunkt, den ich eigentlich ganz toll finde, der mich total, also berührt und bewegt hat. Wo fängt eigentlich Erziehung an? Wovon sind wir eigentlich geprägt? Was prägt uns? Ne? So, und das ist ja unsere Familie, unsere Eltern, unsere Großeltern prägen uns. Und wenn die Person sagt, 60 Jahre vorher fängt unsere Erziehung an, also man könnte sagen, zwei Generationen vorher fängt schon unsere Erziehung an. Fängt schon das an, was uns prägt. Das an, was uns ausmacht. Das an, ja, wie wir uns entwickeln. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, welchen Einfluss und welche Faktoren eigentlich in eurem Leben dafür sorgen, dass ihr heute so seid, wie ihr seid. Und ich glaube, und mir ist das echt bewusst geworden, auch während meines Theologiestudiums und auch danach, wie stark ich eigentlich geprägt bin von meiner Familie, von der Geschichte meiner Familie, von der Lebensgeschichte. Und ich sag mal, das hat auch immer zwei Seiten. Ne? Es gibt so eine positive Seite, ne, dass wir positiv geprägt sind von unserer Familie. Es gibt Familien, die können echt wahnsinnig gut mit Geld umgehen zum Beispiel. Ne? Da hat der Großvater, der hat es irgendwie drauf gehabt, mit Geld umzugehen, hat das weitergegeben an seine Kinder. Die konnten gut mit Geld umgehen und die haben das wieder weitergegeben an ihre Kinder und die konnten wieder gut mit Geld umgehen. Und diese Familien sind dann wohlhabend und gut finanziell situiert. Und das könnt ihr jetzt auf alles Mögliche weitergeben, ob das Handwerk ist oder sonst irgendwas. Und es gibt diese positive Linie, man könnte sagen, es ist so eine Segenslinie, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber es gibt dann auch eine negative Seite und das ist das, womit ich als Pastor sehr häufig in Berührung komme, mit dieser negativen Linie über Generationen, über Familien hinaus. Zum Beispiel kenne ich eine Familie, die, da kann der Großvater, der konnte nicht vergeben. Dann hat jemand was angetan, der konnte einfach nicht vergeben. Und der hat das weitergegeben an seinen Sohn und der hat das wieder weitergegeben an seine Tochter. Und diese ganze Familie kann einfach nicht vergeben. Und die lebt in Streit mit anderen Leuten, weil die können ja auch nicht vergeben. Und was dann auch interessant ist, in der Familie können die nicht streiten. Weil Worst Case ist ja wirklich Streit. Und wenn du dann Streit hast, was machst du dann? Du hast ja keine Möglichkeit, du kannst ja keinen vergeben. Also wird der Streit quasi vermieden, unter den Teppich gekehrt, man lebt so aneinander vorbei in bestimmten Sachen und das zieht sich so über Generationen durch. Und es gibt so viele Beispiele, wo zum Beispiel irgendein Großvater mal fremdgegangen ist und die Oma hat das misstrauisch gemacht. Und die Oma hat das weitergegeben an ihre Tochter und dann die Tochter an ihren Kindern. Und dann hast du so eine Linie vom Misstrauen in der Familie und das beeinflusst dann Beziehung. Wenn die Person dann eine Beziehung angeht zu einem anderen Menschen, dann herrscht da immer so Misstrauen. Und das hat vielleicht bei der Oma so seine Berechtigung gehabt, weil sie konnte ihrem Mann nicht mehr vertrauen. Aber dann bei der zweiten Generation, die hat dieses Misstrauen, also weiß gar nicht warum. Warum bin ich jetzt grundsätzlich meinem Partner misstrauisch gegenüber? Warum fehlt mir das Vertrauen und das über Generationen? Also ich hoffe, ihr könnt das so nachvollziehen. Es gibt Sachen wie so ein Fluch, der zieht sich durch Familien durch. Und da seht ihr, wie stark ihr geprägt seid oder wie stark wir geprägt sind mit manchen Sachen. Und ich finde das interessant, auch in der Seelsorge oder generell auch für mich, einfach mal zu überlegen in meiner Familie, was sind da für Lebenslinien in meiner Familie. Deswegen ist es auch wichtig, sich mit der Geschichte der eigenen Familie zu beschäftigen. Einfach auch zu gucken, ist so wichtig zu gucken, wo komme ich eigentlich her? Warum bin ich so, wie ich bin? Und da gucken wir uns gleich an, warum das so ist und warum uns das auch hilft. Aber sind wir denn, sage ich mal, wenn wir so eine Fluchlinie quasi entdecken in unserer Familie und wir geben das weiter, wir sind genauso geprägt, aber sind wir denn hilflos ausgeliefert?
Nein.
Nein, Schwester, Amen, sind wir nicht. Wir sind denen nicht ausgeliefert. Es ist nicht so wie eine genetische Disposition, die wir haben, ja, wo der eine Arm kurz ist oder sowas. Ich habe letztens einen schlechten Witz gehört. Man soll in die Armbeuge husten. Und das hat jemand zum T-Rex gesagt. Ja, und das geht natürlich. Naja, also hier am Rande. So. Schlechte Witze sind vielleicht so eine Linie meiner Familie, kann ja sein. Aber es ist keine genetische Disposition wie kurze Arme, schüttes Haar, graue Haare, dick, dünn, was weiß ich, sondern es ist etwas, wo wir was verändern können, wo wir in Freiheit gelangen können. Und ich glaube, Gott zeigt uns heute hier so einen Ausweg, zeigt dir auch vielleicht einen Ausweg, dass du nicht ausgeliefert bist deiner Familiengeschichte, dass du nicht ausgeliefert bist diese Linie, die durch deine Familie läuft, sondern Gott möchte zeigen, hey, ich habe einen Ausweg für dich, ich möchte, dass du in Freiheit kommst. Und ich möchte, dass sich etwas in deinem Leben verändert, aber nicht nur in deinem Leben, sondern auch in dem Leben deiner Nachkommen. Ja? Und das ist jetzt diese Denkweise, die ich jetzt einfach mal hier etablieren möchte. Denkt mal generationenübergreifend. Ja? Und das muss nicht nur der eigene Nachwuchs sein, sondern das können Nichten und Neffen sein oder Kinder von Freunden und Bekannten. Wie wichtig sind gute Freunde der Familie manchmal für die Familie? Ja, was hat mich auch Familienfreunde einfach geprägt oder Leute aus der Gemeinde, wo man einen Unterschied machen kann? Also denkt immer mal generationsübergreifend. So denken nämlich auch die Israeliten, auch hier bei uns im Text. Gott möchte, dass du heute lernst, einen Unterschied zu machen für Generationen. Und er möchte, dass du in Freiheit kommst. Und das können wir in diesem Bibeltext nachlesen, in Nehemia 9. Und ich lese uns die ersten 5 Verse. Am 24. Tag desselben Monats kamen die Israeliten zu einem Fastentag zusammen. Sie zogen Bußgewänder an, streuten sich als Zeichen ihrer Trauer Erde auf den Kopf. Von allen, die nicht zum Volk Israel gehörten, hatten sie sich getrennt und versammelten sich nun, um die Sünden zu bekennen, die sie und ihre Vorfahren begangen hatten. 3 Stunden lang hörten sie im Stehen zu, was aus dem Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, vorgelesen wurde. Dann warfen sie sich vor dem Herrn, ihren Gott, nieder und bekannten ihm 3 Stunden lang ihre Schuld. Auf einer Plattform standen die Leviten Jeshua, Bani, Kadidmel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani und Kenai. Mit lauter Stimme beteten sie zum Herrn, ihren Gott. Und die Leviten Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashebenai, Sherebai und die anderen riefen, steht auf, preist den Herrn, euren Gott, bis in alle Ewigkeit, rühmt seinen herrlichen Namen, denn unser Gott ist groß und mächtig, selbst mit unseren Lobliedern können wir ihn nicht beschreiben. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir nicht, ja, Sünde und Schuld und schlechten Entscheidungen unserer Großeltern und Eltern und unsere Entscheidung hilflos ausgeliefert sind, sondern dass du uns einen Weg gezeigt hast, dass wir unsere von diesen falschen Wegen von Sünde und Schuld, dass wir uns da losmachen können. Und zeig uns einfach, wie dieser Weg aussieht. Ja, und gib uns Mut, diesen Weg auch zu gehen. Und dieser Weg hat ja so viel Veränderungspotenzial, so viel, ja, Segenspotenzial. Wir können was Schlechtes verwandeln in das, was gut ist letztendlich für uns und unsere Familien, für Generationen, für die Leute, mit denen wir zu tun haben. Herr, und ich bitte dich, dass du uns heute hier begegnest, so wie wir es brauchen. Ich bitte dich, dass du uns Heilung schenkst. Ich bitte, dass du uns Freiheit schenkst. Ich bitte dich, dass du uns einfach Liebe schenkst für unsere Vorfahren und für die Generationen, die nach uns kommen und ganz besonders für uns selbst. Amen. Kurz zur Einordnung. Ich weiß nicht, ob du die Predigtreihe verfolgst, aber einen Tag vorher hatten die Israeliten auch, so einen 8-9 Stunden Gottesdienst gefeiert. Die haben ziemlich lange Gottesdienst gefeiert und haben da einfach die Bibel vorgelesen und dann haben die Leviten das erklärt, was in der Schrift steht. Und dadurch haben die Israeliten einfach gemerkt, hey, wir haben hier ohne Gott gelebt und wir haben Sünde auf uns geladen, weil wir ohne Gott gelebt haben und waren zutiefst traurig. Und Nehemia sagt, heute ist kein Trauertag. Heute haben wir Gottesdienst gefeiert, ihr habt zwar eure Sünden erkannt, aber geht und esst Fettes und Mark. Ja? Und lasst es euch richtig gut gehen, macht Party abends. So, und jetzt ist der Tag nach der Party, jetzt kommen sie wieder hin, aber sie kommen zusammen, um Buße zu tun. Und Rebecca hat das wunderbar erklärt, Buße, das hebräische Wort ist Schuf und das heißt, bitte wenden. Ja, ganz einfach, das hebräische Wort Schuf heißt einfach, bitte wenden. So, und jetzt kommen sie zusammen und sind quasi an einem Wendepunkt, wo sie als Volk zusammenkommen und sagen, ey, wir bekennen jetzt die Schuld unserer Vorfahren und unserer eigene, um einen Unterschied zu machen, um wieder neu anzufangen, um einen Neustart zu haben. Weil in der Bibel stand jetzt nicht nur was von wegen, hier, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du darfst das nicht und das nicht und das nicht. Und dann sind die ganz traurig geworden, weil die das vielleicht gemacht haben, um andere Götter angebetet haben, und weil die nicht Gottes Weg gegangen sind. Sondern in der Bibel steht auch immer der Ausweg. Da steht einmal drin, das sind immer die schlechten Nachrichten, aber da stehen auch die guten Nachrichten. Die gute Nachricht ist, es gibt immer einen Ausweg und es gibt immer einen Neuanfang. Und wir sind niemals festgesetzt und wir sind niemals irgendwie versackt, dass wir keinen Ausweg haben. Gott, und das könnt ihr echt glauben, und deswegen liebe ich Gott einfach, deswegen liebe ich Jesus. Weil es immer einen Ausweg gibt mit ihm und es gibt immer einen Neustart. Und es ist nie final, dass wir irgendwo festsetzen, so wie dieses Auto da, was da irgendwie, keine Ahnung, wo der entlang gefahren ist, hatte ich übrigens auch mal gehabt. Da musste ich 2 Kilometer rückwärts fahren. Ja. Buße bedeutet umkehren. Und es gibt diesen Turning Point. Und die Israeliten, was die gemacht haben, die haben sich einen Tag ausgesucht, wo sie diese Umkehr machen. Und geistig gesehen besteht Buße aus 2 Dingen, mindestens. Ja, ich habe uns mal 2 Dinge rausgesucht. Das Erste, was wir brauchen zur Umkehr, zur Buße, um den Neuanstart, ist erstens die Erkenntnis. Und das Zweite ist, was meint ihr? Was könnte es sein? Hört sich ähnlich an. Erkenntnis und Bekenntnis, genau. Es sind 2 Sachen. Und das eine ist ganz stark Gottes Handeln. Die Erkenntnis ist ganz stark Gottes Handeln. Du kannst dich hinsetzen und sagen, ich will jetzt Erkenntnis haben. Ja, und dich anstrengen und es passiert nicht. Ja? Und wie häufig kennen wir das, dass wir mit unseren Kindern reden und was weiß ich und wir hoffen auf Erkenntnis. Kennt ihr das? Oder Arbeitskollegen, Eltern, ja, andere Menschen, ja, wir beten so, ja, schenk dieser Person Erkenntnis, meine Erkenntnis. Ja? Aber Erkenntnis muss geschenkt werden. Und sehr häufig haben wir Erkenntnis dadurch, dass wir lernen oder etwas beobachten oder sehen und hören. Wir lernen etwas Neues. Ja? Momentan bin ich am Umbauen, wisst ihr ja wahrscheinlich, habe ein kleines Häuschen gekauft und das bauen wir gerade um. Und wir haben die Decke abgerissen, war so eine Zwischendecke. Und da war ein bisschen was schief und so. Und Angelika und eine Bekannte aus der Gemeinde, Daniela, die meinten, ja, vielleicht geht das ja auch ab. Und dann ging das erste Stück ab und dann ging alles ab. Dann haben sie alles abgemacht und wir mussten die Decke neu machen. Und dann habe ich da Latten drauf gemacht mit meinem Bruder. Und das muss alles so einen bestimmten Abstand haben. Und ist echt Schweine viel Arbeit, diese Latten dran zu machen. Und dann habe ich die Rebisplatten dran gemacht. Und dann beim Rebisplatten ran machen, kam mir die Erkenntnis. Ich habe die Latten falsch gesetzt. Ja. Und da kam auch gleich die Trauer. Ja, weil ich musste die versetzen und das war echt viel Arbeit und so. Und die eine hatte ich schon rangebohrt. Letztendlich habe ich dann gefuscht und eine Latte daneben gemacht. Ja. Irgendwann fragen sich meine Kinder, warum hat denn der Opa da so eine Latte dazwischen gemacht? Naja. Aber so ist es ja auch in unserem Leben. Ne? Also wir lernen irgendwas durch die Schrift, durch eine Predigt, durch irgendetwas, was Gott uns einfach aufzeigt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er schenkt uns Erkenntnis über unsere Sünden, über das, was schiefläuft, über das, was falsch läuft. Und dann erkennen wir es. Und dann macht es uns meist traurig. Und dann sind wir traurig darüber. Ne? Also der Luther spricht von dem zerknirschten Herz. Dann sind wir traurig darüber. Gerade wenn du viel Arbeit irgendwo reingesteckt hast und du bist diesen Weg schon ganz lange gegangen. Die Erkenntnis, die ich hatte in den USA, ich bin mit Sommerreifen auf dem Weg gefahren und dann fing es an zu schneien. Ja, und der Weg wurde auch immer schmaler, weil ich dachte, es wäre eine Abkürzung. Und dann bleibst du da stecken und dann musst du einen ganz langen Weg zurückgehen. Ja, und dann tut diese Erkenntnis einfach weh. Und wenn die Bibel dir was aufzeigt in deinem Leben, wo du schon lange unterwegs warst, sündig, weil du die Erkenntnis gefehlt hast, dann tut das besonders weh. Und das war bei den Israeliten hier so. Die haben jahrelang ohne Gott gelebt. Die haben jahrelang ohne die Gesetze gelebt, die Gott ihnen geschenkt hat. Und das hat sie traurig gemacht. Und deswegen ist es meiner Meinung nach diese Trauer, die soll dich nicht runterziehen, wenn du diese Erkenntnis hast und denkst, was bin ich für ein Lutscher? Ich bin das kleinste Wesen auf diesem Planet, ich bin so blöd. Das soll dieser Bibeltext gar nicht zeigen oder diese Erkenntnis, die Gott, die der Heilige Geist dir schenkt, sondern der Heilige Geist, wenn er dir Erkenntnis schenkt, dann soll dich das zur Buße, zur Umkehr führen. Die soll dich immer zum Christus führen. Das wiederum ist der Unterschied, das Wirken des Heiligen Geistes zu dem Wirken des Teufels. Ja? Weil der Teufel, der versteckt sich auch wie einer, der Erkenntnis schenkt. Ja? Der zeigt dir vielleicht auch Sachen auf, die falsch sind. Oder wenn er merkt, du machst Sachen falsch, du sündigst, ja? Was macht der Teufel? Der versucht dich nicht zur Umkehr zu Christus zu bringen, sondern er klagt dich an. Der sagt dann, ja, guck, was du für ein Lutscher bist. Guck, was du für ein schlechter Mensch bist. Du hast es nicht verdient. Renn weg von Gott. Was soll Gott von dir? Renn von deiner Familie weg. Ja? Du hast Schande über deine Familie gebracht. Ja? Und der Teufel möchte dich anklagen, möchte dich kaputt machen. Ja? Er möchte dich einfach bedrücken. Das ist seine Aufgabe, dich anzuklagen. Und er geht auch hin zu Gott und sagt, guck mal, was der Manuel gemacht hat hier so. Das hat dich bestimmt überrascht. Ne? Aber Gottes Erkenntnis soll dich immer wieder zu Christus bringen, zur Reue, damit du wieder neu anfangen kannst. Und das ist ganz wichtig, ja, auch das zu unterscheiden. Ich weiß noch einmal, ich habe da schon das Beispiel so oft gebracht, aber ich bringe es nochmal gerne. Ich habe einmal in der Garage eine Predigt gehört, da ging es über Vaterschaft und Familie und so. Und da ist mir nochmal so die Erkenntnis gekommen, was für ein Lutscher ich als Vater eigentlich war oder bin und als Ehemann. Ich habe meine Familie vernachlässigt und das hat mein Herz so getroffen, dass ich zusammengebrochen bin und geweint habe, bitterlich geweint habe und Gott um Vergebung gebeten hat. Also es war was Heilendes. Ja? Das heißt, wenn Gott euch diesen Schmerz schenkt, diese Trauer, heißt diese Trauer willkommen und seht es als Geschenk an. Erkenntnis Gottes ist ein Geschenk, weil daraufhin könnt ihr handeln. Und das könnt ihr auch nicht machen, dass das passiert. Ja? Das Einzige, was wir dazu tun können, ist, dass wir uns im christlichen Kontext vielleicht auch aufhalten, dass wir in den Gottesdienst gehen, in der Kleingruppe, wo wir miteinander reden, wo wir über Gottes Wort reden. Ja? Dass du den Predigt anhörst, dass du Lobpreis machst und manche Texte, die sprechen dir einfach so ins Herz und du hast diese Erkenntnis, dass du Tränen bekommst und du weißt, hier, du richtest dich neu Gott gegenüber auf, das ist ein Geschenk. Und dass man sich dem aussetzt, so wie die Israeliten hier. Die setzen sich Gottes Wort aus, der Gemeinschaft aus, suchen die Begegnung mit Gott. Und dadurch bekommen sie diese Erkenntnis geschenkt. Und das ist heilsam und das ist gut. Viele rennen davon weg. Die wollen sich gar nicht dieser Gemeinschaft stellen oder Gottes Wort stellen. Und dann passiert auch da keine Veränderung und keine Heilung. Das Zweite ist, nachdem Gott Erkenntnis geschenkt hat, dann sind wir am Zug. Und das ist da, wo auch der Teufel dazwischen krätscht, wo der uns auch davon abhalten will, dass wir bekennen. Ja, und das ist auch ein schmerzhafter Teil und das ist wirklich auch so ein richtiger, das ist was richtig Erwachsenes, ja, etwas Reifes, dass man bekennt, ja, dass man schuldig geworden ist. Mein Papa hat gesagt, du darfst, hat er das gesagt? Aber ich habe es so verstanden, ja, du darfst Blödsinn machen, ja, du darfst auch mal was falsch machen, aber da musst du auch dazu stehen. Kennt ihr das so ein bisschen von euch? Ja, da muss man auch dafür stehen, dafür gerade stehen, wenn man was verbockt hat. Ja, es kann immer mal sein, dass man falsch abgebogen ist, aber da musst du auch dafür dann gerade stehen und das bekennen. Und das ist auch das, was hier hinkommt. Und das ist dieser Turning Point. Und ich glaube, das ist deine Aufgabe, ja, diesen Turning Point immer wieder, diesen Wendepunkt immer wieder in dein Leben einzuläuten. Ja, das ist deine Aufgabe, zu bekennen. Zu bekennen. Und hier in dem Text haben wir zwei Bekenntnisse oder zwei Dinge, die hier sich miteinander vermischen. Das eine ist einmal die Erkenntnis über die Sünde der Familie. Ja, welchen Einfluss die Vorfahren haben und auch ihre Sünde in deinem Leben. Und dann einmal natürlich deine eigene Sünde. Welchen Einfluss deine eigene Sünde, ja, auf dich hat und dein Leben und dein Umfeld, aber auch auf die Generationen, die dann kommen. Ja, weil alle Entscheidungen, die du triffst, grundsätzlich, ja, betreffen nicht nur dich selbst. Du kannst nicht sagen, ja, ich treffe die Entscheidung und das geht ja nur mich was an. Es geht immer jemand anders an. Deine Ehefrau, deine Kinder, deine Enkel, ja, ist egal wen, deine Eltern, die Entscheidungen, die du triffst, betreffen immer ganz schön viele andere Menschen. Ja, du kannst dich nicht, außer du wohnst auf einer einsamen Insel, ja, bist ganz allein und dann betrifft es keinen vielleicht. So, aus dem Papagei, den du dir angezüchtet hast oder sowas. Aber das hast du, das betrifft immer andere. Und die Bibel erklärt das ganz gut in 2. Mose 34, Vers 6 bis 7. Und dort spricht Gott zu Mose: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Und ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht alles ungestraft, wenn jemand an seiner Schuld festhält. Dann muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Also deine Sünden, so steht's hier, ziehen Rattenschwanz nach sich, haben auch zur Folge, dass dann, wenn du dran festhältst, dass es sich auf deine Kinder und Urenkel und Enkel auswirkt. Und die gute Nachricht ist, dass du auch einen Unterschied machen kannst für die Generation, die nach dir kommst. Wenn du in Freiheit kommst, kommt auch deine Generation normalerweise, die hinter dir kommt, in Freiheit, die Leute um dich herum. Deine Aufgabe ist es vielleicht, diese Fluchlinie, einmal diese Erkenntnis dieser Fluchlinie in deiner Familie zu erkennen, zu haben und sie dann aber auch zu durchbrechen. Wenn du das machst, ja, ich stelle mir das immer vor, also die Bibel spricht hier vom, in Jeremia, spricht davon, dass Gott uns das steinerne Herz rausnimmt und das fleischerne Herz reingibt. Also es passiert ein Wechsel, ein Wandel. Ja, so. Und wenn du was Schlechtes aus deiner Familie herausnimmst, ja, weil das deine Aufgabe ist, nimmst was Schlechtes raus, dann tu was Gutes rein. Dann bring eine Segenslinie da rein. Ja. Das Schlechte kommt raus, das Gute kommt rein. Aber wie macht man das denn mit diesem Turning Point? Wie funktioniert denn das ganz praktisch? Wie könnte das aussehen? Was haben die Israeliten hier gemacht? Die Israeliten haben sich Zeit genommen, haben sich einen Zeitpunkt genommen, haben gesagt, jetzt mache ich das, jetzt bekenne ich diese Sünden. Ja, und vorher hatten sie diese Erkenntnis gehabt. Und ich glaube, für dich könnte es ganz hilfreich sein, um geheilt zu werden, um in Freiheit zu kommen, um diesen Prozess einfach zu starten. Ja, und es geht hier nicht darum, dass wir in Dreck wühlen, aber es geht darum, dass wir wirklich das Ungute in unseren Familien, dass wir Verantwortung für unsere Vorfahren übernehmen und für unsere Familien. Ja, dass wir uns auch Zeit nehmen und einfach in der stillen Zeit, im Gebet, einfach uns oder vielleicht mit jemand anders, man kann sich auch treffen, das zusammen machen, Ja, dass man einfach darum betet, Herr, schenk du mir Erkenntnis. Zeig du mir in meiner Lebensgeschichte, in der Lebensgeschichte meiner Familie auf, ja, wo sind wir falsch abgebogen, wo ist irgendwas schiefgelaufen. Ja? Und meistens sind es die Sachen, worüber du dich ärgerst, wo du denkst, ah, der Opa war damals so doof hier und der Papa hat da den Blödsinn gemacht und so, ja. Hat er vielleicht ja auch, aber übernimm du Verantwortung, statt dich darüber zu ärgern, zu schimpfen und dich zu grämen über das, was dir angetan wurde, ja, dass du hingehst und Verantwortung übernimmst, ja, wenn du diese Erkenntnis hast und das bekennst und dann wirklich betest, Herr, vergib meinem Großvater, dass er fremdgegangen ist und dass ich dadurch meine Familie, ja, dass es eine Linie des Misstrauens in unsere Familie reingekommen ist. Wo wir nicht mehr miteinander reden konnten, wo wir uns nicht vertraut haben mehr. Und dadurch, ja, meine Beziehung zu meinem Mann oder zu meiner Frau dadurch belastet ist. Ja, und hier kannst du wirklich, also es ist, auch in der Seelsorge kommen mir so viele Sachen auf, wo sich das wie so ein roter Faden, so ein Fluchfaden durch die Familien zieht, ob das sexuelle Unreinheit ist. Ja, wo jemand fremd geht und der Nächste geht fremd oder Missbrauch durch Familien durch. Ja? Oder okkulte Sachen, ja, wo jemand was Okkultes gemacht hat, das wird weitergegeben. Ich kenne eine Frau, die hat gesagt, sie ist eine Hexe. Ja? Und ich dachte zuerst, sie meint das so aus Spaß, aber das hat sie ernst gemeint. Ja, und ihre Mutter war auch schon eine Hexe. Ja? Und einfach zu gucken, wo sind die Sachen, und dann einfach bekennen, Herr, vergib meine Oma, dass sie damals angefangen hat, diese okkulten Sachen zu machen, zu pendeln, Karten auszulegen oder was weiß ich. Vergib meinen Vater, dass er Alkoholiker ist, anstatt sich darüber zu ärgern, ja, und zu sagen, ey, der hat mein Leben zerstört. Bete doch dafür und frag um Vergebung, dass er Alkoholiker ist, ja, und bete um Heilung. Sag, Herr, ich bekenne die Schuld meines Vaters, dass er Alkoholiker ist. Ich bekenne die Schuld meines Großvaters, dass er fremdgegangen ist. Ich bekenne die Schuld meiner Oma, dass sie sich mit okkulten Sachen beschäftigt hat. Und genauso gut kannst du auch für dich beten, wo du sagst, Herr, ich bekenne meine Schuld, dass ich jetzt auch diese okkulten praktischen Sachen gemacht habe. Oder ich bekenne meine Schuld, dass ich mit Alkohol ein Problem habe. Dass ich damit nicht umgehen kann. Ja, und das mal wirklich laut auszusprechen, nicht nur im Herzen im Bett, ich bekenne dir, ne? Wirklich sich Zeit nehmen und sagen und laut aussprechen, ich bekenne dir. Das so und so und so. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ihr das ausgesprochen habt und ans Kreuz genagelt habt und Jesus gegeben habt, dann passiert was in der geistlichen Welt, eine geistliche Wirklichkeit. Und das, viele spüren das auch. Wenn ich mit dem bete und die machen das zum Beispiel vor mir und bekennen das, spüren sie diese Freiheit, die in ihnen passiert, weil wir eine Zusage haben aus Johannes 1, Vers 9, die gilt dir, wenn du deine Sünden bekennst. Und dort steht drin, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Gott reinigt deine Sünden, Gott nimmt deine Sünden an und schenkt dir Freiheit. Und das ist der letzte Punkt, den ich habe für dich. Such dir jemanden, vor dem du deine Sünden bekennst. Du kannst es auch gut alleine machen, aber ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Vor einem anderen Menschen deine Sünden bekannt? Deine dreckige Wäsche gewaschen vor anderen Menschen? Vor Menschen, denen du vertraust? Mal gesagt, hier, das ist meine Sünde, das ist die Sünde meiner Familie. Die liegt hier auf dem Tisch und ich bin verletzlich. Ich habe es gemacht, für mich war es ein Turning Point, für mich war es ein Game Changer, das zu machen vor anderen Menschen. Das war nochmal eine andere Qualität, als wenn ich das alleine für mich gemacht habe. Und in Jakobus schreibt: Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich meine Sünden bekenne und dann habe ich jemand anderes, der mir die Hände auflegt und mir zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben, weil er diesen Vers kennt. Und weil Jesus gesagt hat, hey, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist euch vergeben. Dafür bin ich nämlich gestorben. Und wenn jemand für einen dann noch für Heilung betet, weil Sünde muss nicht nur vergeben werden, auf der einen Seite, Sünde muss auch geheilt werden. Wir brauchen Heilung, dass die Sachen in unserem Herz wieder zusammenwachsen und geflickt werden. Und deswegen ist dieser Prozess der Buße, der Umkehr so wichtig. Es ist niemals zu spät, umzukehren. Es ist niemals zu spät, die Sünde zu bekennen, auch seiner Väter, um diese Linien zu durchbrechen und einen Neustart zu haben für Generationen. Bei dir kann vieles Ungute stoppen. Bei dir können viele Sachen, die deine Familie durch Jahrzehnte, durch Jahrhunderte vielleicht durchziehen, diese Fluchstrecken, die können bei dir durchbrochen sein. Und vielleicht ist es deine Aufgabe, das zu tun. Deine Lebensaufgabe. Und du musst vielleicht oft, hast viel zu bekennen oder es ist immer wieder zu bekennen und dagegen zu kämpfen, damit das mit dir stoppt an dieser Stelle. Das ist deine Aufgabe. Dieser Wendepunkt. Und das alles ist nur möglich, weil Jesus Christus ja für uns am Kreuz gestorben ist. Weil er das Leben gelebt hat, was wir nicht leben konnten. Und weil er Verantwortung für uns übernommen hat. Er hat stellvertretend für uns, hat er unsere Sünden getragen. Das, was wir hätten eigentlich den Tod verdient und Jesus ist diesen Tod ans Kreuz gegangen. Wir hätten es eigentlich verdient. Aber er hat Verantwortung stellvertretend für uns genommen. Und genauso können wir stellvertretend Verantwortung übernehmen für unsere Vorfahren, für unsere Familien. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann feiern wir dieses unermessliche Geschenk der Vergebung. Dass wir diese Umkehr, diese Buße einfach haben können, das liegt daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Dass er alles für uns gegeben hat. Und ich möchte uns ja die Worte aus Matthäus 26 lesen, bevor wir jetzt das Abendmahl nehmen. Dort wird das nämlich nochmal schön deutlich. Jesus spricht: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, der hier mit Traubensaft symbolisiert wird. Vielleicht hast du zu Hause Wein. Und er nahm diesen Becher, gab seinen Jüngern diesen Becher und dankte Gott und sagte: Trinkt alle daraus. Und er sagte: Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und dem Menschen besiegelt wird. Und es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und wenn du ja diese Vergebung noch nicht erfahren hast, möchte ich dich einfach einladen. Bekenne einfach Jesus Christus deine Schuld. Sachen einfach. Ja, da habe ich Sachen falsch gemacht. Da war ich sündig, da war ich auf dem falschen Weg. Bekenne ihn einfach die Schuld. Und auch als Christen müssen wir immer wieder, so sagt Luther, das Leben eines Christen ist Buße, Umkehr. Und wir müssen immer wieder umkehren. Und sein Brot symbolisiert ja, dass sein Leib für uns gebrochen wurde am Kreuz von Golgatha. Und Jesus ist aber auch das Brot des Lebens. Das heißt, wenn wir in Beziehung zu Christus, zu Jesus sind, dann haben wir das Leben in Fülle. Dort bekommst du das, was du dir immer schon sehnlichst gewünscht hast am Kreuz von Jesus. Und ich möchte jetzt einladen, wenn du den Herrn Jesus lieb hast, dass du mit uns das Abendmahl feierst. Lass uns das Brot nehmen.